Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Überall Geschichte Podcast. Hallo Alan.
Hi Mirko.
Alan, heute beginnen wir mit einem absoluten Rausschmeißer-Intro. Nein, natürlich nicht. Wir werden die nächsten beiden Folgen im weitesten Sinne uns ein Thema vornehmen, uns mit einem Thema beschäftigen, das ja sehr wichtig ist für unsere Zeit, das unsere Zeit prägt, seit Jahren auch wahrscheinlich nachhaltig prägen wird, nämlich ganz hohe Flughöhe, die Skepsis gegenüber der Wissenschaft, Anti-Establishment-Erzählungen bis hin zu Verschwörungstheorien, die ja im Netz prominent gewälzt werden, die aber auch immer mehr real in unsere Gesellschaften tröpfeln. Und das Ganze ist natürlich ein toxischer Cocktail, darüber müssen wir, glaube ich, nicht weiter reden. Aber wir wollen ja versuchen, heute ein bisschen den Dingen auf den Grund zu gehen, wie wir das ja öfters machen. Und heute in Teil 1, Alan, wir reden über das Wetter.
Sozusagen, aber es war überhaupt kein Rausschmeißer-Intro. Du hast, glaube ich, den Faden gut da aufgespannt.
Du hast mir das ja auch wunderbar aufgelegt. Wir beginnen diese Folge nämlich mit einem Moment, den wahrscheinlich einige noch im Kopf haben. Im letzten Sommer hat das für ganz viel Unruhe gesorgt, nämlich Anfang Juli hat in Texas, der Guadalupe River, eine ganze Region überflutet. Das waren da diese rasenden Wassermassen, wo die Menschen eigentlich nicht wirklich Zeit hatten zu fliehen. Es sind mehr als 100 Menschen gestorben, ganz viele Kinder darunter. Eine ja riesige Tragödie. Und noch bevor überhaupt klar war, wie dieser Sturm entstanden ist, was da genau passiert ist, tauchte in den sozialen Medien ein Verdacht auf, ein toxischer Verdacht und ein Name, Rainmaker. Wer oder was ist Rainmaker?
Ja, bevor ich die Frage beantworte, wir kriegen ja öfter die Frage gestellt, ja, wie wählt ihr eure Themen aus, wie kommt ihr auf das Zeug? Das war jetzt genau so ein Fall. Ich erinnere mich, dass ich diesen Sommer, ich glaube, es war ein BBC-Podcast, wo sie diese Geschichte erzählt haben, von dieser Rainmaker-Firma. Ich werde sie gleich nacherzählen. Und wo ich mich dann gefragt habe, sehr interessant, auch sehr verstörend, was ist eigentlich da die Vorgeschichte? Was ist quasi das historische Fundament hinter solchen Dingen? Das ist genau so ein Fall, wo ich gefunden habe, cool, da machen wir einfach eine Folge draus für unseren eigenen Podcast. Das so als Blick hinter die Kulissen. Deine Frage war, wer ist Rainmaker? Was ist das? Und Rainmaker ist eine Cloud-Seeding-Firma aus Kalifornien. Cloud-Seeding, für alle, die das nicht kennen, das ist der Name für die Verfahren, die zum Ziel haben, Wolken zu impfen, in Anführungszeichen. Mhm. Also mit Salzen und Chemikalien zu bespritzen, sodass dann letztlich künstlicher Regen entsteht. Das Cloud-Seeding. Und in Texas war es jetzt so, dass zwei Tage vor dieser schlimmen Flut die Flugingenieure dieser Firma tatsächlich einen Einsatz geflogen sind, etwa 150 Kilometer entfernt vom späteren Überflutungsgebiet. Und sie haben dann etwa 70 Gramm Silberjodid in eine Wolke eingebracht. Und das Ziel war, dass aus einer bestehenden Wolke ja mehr Regen rauskommt. Ja,
eine Regenwolke wird.
Ja, eine richtige Regenwolke. Und solche Einsätze gibt es auch immer wieder, öfter. In einigen US-Bundesstaaten ist das gerade so im mittleren Westen und im Westen, wo es ausgeprägte Dürreperioden gibt, ist das etwas, das häufiger passiert. Und diese 70 Gramm Silberjodid, das ist ein kleiner Eingriff, sehr regional und auch nur sehr kurz wirksam, wenn überhaupt. Das ist... Kommen wir da später noch drauf, aber ja, das ist das, was Rainmaker da gemacht hat.
Ja, aber nach dieser Flut ist da eben dieses Gerücht in die Welt gesetzt worden, dass eben dieser Einsatz, diese kleine Menge Silberjodid plötzlich ja hauptverantwortlich sei oder sein könnte. Wieso? Ja. Oder wie ist das passiert?
Ja gut, es hat begonnen wie so vieles heute auf X. Dieser, der Plattform von Elon Musk heute. Und da war es so, dass ein ehemaliger Special Forces Offizier, soweit man das rekonstruieren kann, ich habe es jetzt auch versucht, der hat als erster gefragt, wer sei eigentlich für diese Katastrophe verantwortlich in Texas und ob Cloud Seeding da eine Rolle gespielt habe. Und das war ein Post, es gab auch noch andere, aber es war so ein Post, der dann auch sofort Millionen Aufrufe bekam und wie dann das oft so ist bei diesen Mechanismen, andere Figuren haben das sofort aufgegriffen, Aktivisten sind da drauf gehüpft, Sabotagevorwurf war im Raum und eben viel expliziter, dass diese Firma, diese Rainmaker-Firma, dass die eigentlich am Wetter herumgebastelt habe und ja, diese schlimme Flut verursacht habe. Und das wurde auch ganz schnell politisch. Also die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, ein bekanntes Aushängeschild dieser ja, MAGA-Bewegung.
Heute ja auch wieder in den Medien als Marjorie Traitor Green.
Ja, genau. Jetzt hat sie sich ein bisschen, verkracht mit Trump. Die Revolution frisst ihre Kinder. Aber im Sommer war sie noch wegen anderer Dinge in den Schlagzeilen. Unter anderem, weil sie dann sofort ein Verbot gefordert hat von allen Formen von Wettermodifikation. Und das geschah alles, bevor Meteorologen überhaupt die ersten Analysen vorgelegt hatten. Und obwohl dann auch Atmosphärenforscher, also Fachleute, sofort erklärt haben, dass Cloud Seeding keinen solchen Sturm auslösen kann, der derart gewaltig auch Regenmengen produziert. Ja, der Verdacht, der blieb im Raum. Und ja, ein Wissenschaftler, glaube ich, sagte so sinngemäß, die Menge an Niederschlag war so gigantisch, dass man dafür Milliarden Gramm Silberjodid gebraucht hätte. Nicht 70. Also von der Wissenschaftsseite kam da ganz klar auch schon das Zeichen, hey, das ist gar nicht möglich. Ja.
Die Experten sagen also unmöglich, aber trotzdem, warum wirkt dieser Verdacht so glaubwürdig? Also warum diese Resonanz, dieses ja, auch diese Empörungsspirale, die dann in Gang kommt.
Ja gut, eben da sind wir schnell jetzt auf der Erklärungsversuchsebene. Ich glaube, die Situation da ist sicher entscheidend. Ich meine, wenn ein Fluss innerhalb von Minuten mehrere Meter steigt, man sah das ja auf diesen Videos, das wirkt dann irgendwie krass, so wie ein Angriff. Und Menschen suchen ja naturgemäß oft nach einer Absicht, nach jemandem, der schuld sein könnte. Dazu kommt, Cloud Seeding ist real. Das gibt's. Ja. Nichts Geheimes. Es gibt Firmen, es gibt staatliche Programme, Verträge. Und ja, man sieht das dann. Man sieht ein Flugzeug, man hört den Begriff Wolkenimpfung. Und ja, die Lücke, die füllen dann rasch andere mit Erzählungen. Und was ich jetzt für uns wichtig finde und warum wir da heute auch drüber reden, ist, diese Debatte, es ist nicht einfach vom Himmel gefallen, wenn man so ein Wortspiel jetzt in diesem Zusammenhang brauchen kann. Es hat eine Vorgeschichte. Weil die heutige Erzählung, dass jemand das Wetter machen kann, die lebt davon, dass es immer wieder Versuche gab, genau das zu tun. Das Wetter zu kontrollieren, zu machen.
Und genau da, Alan, setzen wir natürlich an mit überall Geschichte. Wir wollen nämlich klären, wo diese Idee eigentlich herkommt, dass man das Wetter beeinflussen könne, dass man da, und das heißt, wir wollen herausfinden, wer waren die ersten Menschen, die ernsthaft glaubten, Regen machen zu können? Wie hat sich das dann entwickelt mit diesen Experimenten im 20. Jahrhundert? Und warum wurde das Thema dann auch sicherheitspolitisch und militärisch relevant, vor allem in der Zeit des Kalten Krieges? Also diese ganzen Debatten um Geoengineering, um die Beeinflussung des Klimas, das wollen wir ein bisschen ausleuchten, weil da sind wir ja dann auch wieder sehr nahe an der Gegenwart, in unserer Gegenwart, wenn es um Kontexte der Klimakrise geht. Darum, ich glaube, der Rahmen ist gesetzt. lass uns an den Anfang der Thematik gehen. Und das ist ja, wie du schreibst hier in deinen Notizen, erstaunlich früh, nämlich lange bevor es Satelliten gab, Flugzeuge, moderne Wettermodelle, Berechnungsmethoden. Und das Ganze startet im 19. Jahrhundert, wie so ganz viele Dinge. Ist immer wieder erstaunlich, wenn man sich das vor Augen führt, wie unsere moderne Welt heute im 21. Jahrhundert auf Dinge zurückgeht, die im 19. Jahrhundert ihre Anfänge nehmen. Und diese Geschichte des Wettermachens, die beginnt bei einem Mann namens James P. Espy. Der hat nämlich geglaubt, er könne Regen machen mit Feuer. Und das ist natürlich schon mal erklärungsbedürftig, weil ich mir darunter so ziemlich gar nichts vorstellen kann. Wer war James P. Espy und wie kann man mit Feuer Regen machen?
Ja, James Pollard Espy, der gehört zu den ersten Menschen, die im 19. Jahrhundert überhaupt wissenschaftlich übers Wetter nachdenken. Mhm. Aber eigentlich kann man sagen, beginnt es sogar noch vorher, weil er ist ein Kind des 18. Jahrhunderts, sogar wird 1785 geboren, ja, in Pennsylvania, ist ein Amerikaner. Aber eben tätig ist er dann natürlich später im 19. Jahrhundert, da sind wir schon richtig, das hast du schon recht gesagt. Eben einer der ersten Menschen, die, soweit das bekannt ist, wissenschaftlich übers Wetter nachdenken. Und sein Hintergrund war, dass er war Schulrektor, er war Meteorologe, später arbeitete er als Beamter im US-Wetterdienst. Und er war vor allem getrieben vom Wunsch zu verstehen, warum Stürme entstehen. Er war überzeugt, dass man atmosphärische Vorgänge berechnen kann, dass man die modellieren kann und ja, zumindest theoretisch auch beeinflussen kann. Und das war eine sehr, sehr radikale Idee in einer Zeit, in der eben die meisten Menschen noch Naturphänomene als etwas betrachteten, das von Gott kommt und das überhaupt nichts irgendwie ist, das man jetzt genau durchdringen kann. Und jetzt kommen wir zum Feuer langsam. Seine Theorie war, wenn warme Luft aufsteigt und in der Höhe abkühlt, dann kondensiert Wasserdampf und daraus entstehen Wolken und wenn genügend Feuchtigkeit da ist, fällt Regen. Und soweit war seine Theorie ja auch korrekt. Das Problem ist, der Schluss, den er daraus zog, war weniger korrekt. Er glaubte nämlich, man müsse nur genügend Hitze erzeugen. Dann würde die warme Luft aufsteigen, Wolken bilden und Regen auslösen. Also man kann quasi am unteren Ende dieses Verfahrens manuell ansetzen. Und sein Weg dazu war, ja, wir müssen große Feuer legen. Und diese Feuer, also das hat er sich dann ganz genau ausgedacht. Ja. Er dachte an eine Bergkette, unter anderem, wo es dann noch mehr aufsteigt. Also das war so seine Feuertheorie.
Okay, also Regen anschalten, wenn man genug Wärme, Feuer produziert sozusagen.
Genau, wie eigentlich etwas, das man wirklich beeinflussen kann, wie das jetzt genau gesagt. Und für ihn war das wirklich, also für diesen Espy war das etwas für eine nationale Infrastruktur. Also sein Vorschlag war entlang der Appalachen, also diese Bergkette, die von an der Ostküste, also in der Nähe der Ostküste der USA verläuft, von Süden nach Norden, dass er da entlang kontrollierte Großfeuer legen würde. Und dann würde das große Regenereignisse auslösen und dieser Regen würde dann weit in den Westen, ins Landesinnere ziehen. Und dort ist bis heute so, oder? Das ist eine Gegend, die oft leidet unter Trockenheit, wo aber auch die Landwirtschaft wichtig ist. Und er war überzeugt, das ist die Lösung. Aber richtig umsetzen konnte er das zum Glück vielleicht nie. Also die US-Regierung war zwar interessiert, aber vorsichtig. Man hat dann einzelne kleinere Experimente gemacht in Pennsylvania, wo Espy ursprünglich her ist. Da hat man dann tatsächlich gewisse Feuer gestartet und auch versucht, mögliche Wettereffekte zu messen. Aber es gab nicht wirklich Zählbares. Ja. Aber was jetzt ganz wichtig ist, auch für den späteren Verlauf dieser ganzen Geschichte, ist, Espy war sehr gut darin, seine Ideen öffentlich zu verkaufen. Und auch diese Feuertheorie, das hat er sehr gut verkauft.
Ja, der effektvolle Auftritt.
Ja.
Also nicht nur ein, sagen wir mal, genialer Wissenschaftler, sondern eben auch ein Showman, der seine Ideen geschäftlich anpreisen kann. Ein Showman.
Ja, also man muss vielleicht ein bisschen differenziert sagen, er war ein Showman im guten Sinn und im schlechten Sinn. Mhm. Er hat sich einerseits darum bemüht, Wissenschaft zu vermitteln, so wie er sie verstand, ja, eben diese meteorologischen Systeme. Er hat dazu vor dem Kongress gesprochen, er hat Bücher geschrieben, ja, er hat sich um Medieninteresse bemüht.
Ja. Was wir ja alles auch machen wollen mit unserem Podcast.
Genau, wir wollen ja auch vermitteln.
Wir sind auch Vermittler.
Genau, ja, sozusagen. Wir machen jetzt keinen Regen, aber andere
Dinge. Wer weiß, vielleicht kommt es 2026.
Genau, großer Plan.
Überall Regen.
Zurück zu Espy. Was er gemacht hat, ist, er hat Bilder erzeugt, die dann noch lange eben hängen geblieben sind. Und eines dieser Bilder, ja, war halt, dass Wetter nicht nur Natur ist, sondern das Wetter auch steuerbar ist und dass Wissenschaft, ja, das leisten kann. Und damit, ja, war er wahrscheinlich der Erste, der dieses Muster gelegt hat, das uns jetzt auch im Verlauf dieser Folge immer wieder begegnen wird. Und Espy war dann auch rasch nicht mehr der Einzige. Also in der zweiten Hälfte dieses 19. Jahrhunderts tauchen dann mehrere Figuren auf, die mit zum Teil ganz unterschiedlichen Methoden ebenfalls Regen erzeugen wollen. Und viele von denen sind heute irgendwie vergessen, aber sie zeigen, wie populär die Idee auch war. Und ich will trotzdem jetzt ein, zwei Figuren noch ein bisschen zeichnen, weil sie sind interessant. Eine dieser anderen Figuren war ein Mann namens Robert St. George Dyrenforth. Und das war ein ehemaliger Patentanwalt, Unternehmer. Und der hatte auch eine interessante Theorie, nämlich, dass man Regen durch Druckwellen erzeugen kann, also durch große Explosionen. Also man bläst irgendwo Dynamit hoch und dann, ja, löst das letztlich irgendwo Regen aus. Und der war auch so ein Showman, der war gut darin zu lobbyieren und der hat es geschafft, dass Ende der 1890er Jahre das US-Landwirtschaftsministerium sogar Experimente finanziert hat in Texas. Und eines dieser Instrumente, du glaubst nicht an die Theorie.
Ich stelle mir gerade vor, wie der mit Explosion irgendwelche Landstriche in Schutt und Asche bombt.
Ja, also es war ziemlich so. Er ließ tatsächlich Kanonen aufstellen, Dynamit zünden. Ja. Der Versuch war effektiv, so Regen herzustellen. Und das Ganze wurde auch sehr inszeniert, war große Medienevents. Und die Zeitungen haben auch recht begeistert berichtet, ja, muss man sagen.
Ja, hat es geregnet.
Ja, aber nicht wegen der Explosionen. Also bei meinem Experiment, beim größten, da war es eigentlich so, dass es hat dann geregnet, aber es handelt sich um einen ganz normalen Wetterumschwung. Aber das spielt eigentlich dann kaum eine Rolle, weil das ist ein anderer Teil, den wir immer wieder jetzt begegnen werden. Die Öffentlichkeit wollte auch die Geschichte haben vom Wettermacher, von diesem Robert Dyrenforth, der den Regen bringt und der ließ die Deutung einfach stehen. Und wir stützen uns hier jetzt vor allem auch auf die Arbeiten eines Historikers, der diese Phänomene sehr gut untersucht hat. Das ist James Roger Fleming, ein amerikanischer Historiker. Und der hat das so zusammengefasst, der hat gesagt, in dieser Zeit entsteht ein wiederkehrendes Muster im Bereich dieser Wettermacherei, das uns bis heute begleitet. Und dieses Muster heißt so große Versprechen, punktuelle Zufälle und daraus gibt es dann eine Wirkung, die größer erscheint, wie sie ist. Also im Fall von Dyrenforth, eben der beschießt da mit Kanonen irgendwas, lässt Druckwellen entstehen, es regnet danach tatsächlich, aber nicht wegen dem und daraus wird dann so was kreiert.
Okay. du hast ja von zwei Personen gesprochen, die eine nähere Betrachtung lohnen. Die zweite Figur, sehr interessant, Charles Hatfield.
Ja.
Du schreibst Mythengestalt. Wie kann man Feuer und Kanonengedonner toppen?
Ja, also dieser Hatfield hat es schon geschafft, weil der ist vielleicht der berühmteste überhaupt in dieser frühen Phase. Der nannte sich Rainmaker. Und der entwickelte chemische Mischungen, die er in Türmen verdampfte. Und diese chemischen Mischungen stiegen dann in die Atmosphäre hoch, in die Wolken und ließen es regnen. Oder auch nicht.
Okay.
Und was genau in diesen Mischungen enthalten war, das hat er nie verraten. Vielleicht war es einfach sehr banal oder es wirkte einfach nicht. Aber auch der begnadete Selbstdarsteller schloss Verträge mit Gemeinden, besonders im Westen, den USA, die ja sehr interessiert daran waren, irgendwelche Lösungen zu finden für ihren Niederschlagsmangel. Und 1915 engagierte in die Stadt San Diego. Und die zahlten ihm ein sehr hohes Honorar, falls er es schafft, ihre Wasserreservoirs zu füllen. Also San Diego weiß auch wahrscheinlich jeder, Südkalifornien, auch notorisch trockenes Gebiet. Und er hat dann angeheuert und es hat dann geregnet. Und zwar viel zu viel. Ist dann ein massives Sturmsystem aufgezogen. Die Flüsse dort traten über die Ufer. Dämme sind geplatzt. Und ja, es war eigentlich ziemliches, ja, Desaster, also für die Stadt. Und die Stadt hat sich dann auch überlegt, Hatfield verantwortlich zu machen für die Schäden, die daraus entstanden sind, obwohl seine Methoden wahrscheinlich, kann man sagen, keinen Einfluss hatten. Und er verteidigte sich aber damit, er sagt, ja gut, ich habe nur geliefert, was ihr wolltet, ich habe, ihr wolltet Regen, ich habe euch Regen geliefert. Ja. Er ist ein bisschen eine Mythenfigur, aber ich glaube, für uns ist wichtig,
ein Mann der Tat
und ein Mann, der diese Figur des Wettermachers endgültig populär macht.
Ja. Und um es ein bisschen zusammenzufassen, damit sind eigentlich die drei wesentlichen Muster benannt, die dann auch später immer wieder auftauchen werden. Also bereits im 19. Jahrhundert lässt sich anhand dieser Figuren nachzeichnen, es gibt das wissenschaftliche Versprechen, dass man eben Wetter steuern kann. Es gibt die spektakulären Experimente, Kanonenkugeln mit Kanonen auf Wolken schießen und so weiter. Und es gibt dann eben dieses Missverhältnis zwischen Effekt und dem, was erzählt wird. Also die Deutung, wenn man so will.
Ja.
Wenn wir jetzt ins 20. Jahrhundert gehen, wann reift dann die Technik so weit aus, dass man tatsächlich von einer technischen Beeinflussung des Wetters sprechen kann? Also dieser wissenschaftliche Fortschritt, auch der industrielle Fortschritt, und damit oder daran gekoppelt die Vorstellung, man könne das Wetter eben wirklich tatsächlich steuern, nicht nur beeinflussen oder mit Kanonenschüssen herausfordern. Was ändert sich im 20. Jahrhundert?
Das eine, was sich ändert, ist, dass man dem Wetter zum ersten Mal auch physisch nahe kommt. Also die Wolken, die waren ja bis an in etwas, das man von unten betrachtet hat. Und mit
oder
den
beschossen.
Oder beschossen hat. Aber mit Flugzeugen kann man jetzt in Wolken hineinfliegen. Das ist das eine. Und mit den neuen chemischen Verfahren, die diese Zeit entwickelt werden, kann man auch in den Laboren Atmosphärenprozesse nachbilden. Und das sind so Dinge, die auch diesen unglaublichen technischen Optimismus befeuern, diese Zeit. Und es gibt was anderes, das hinzukommt, das ist die Elektrizität, der Funk. Mhm. Also dieses ganze Arsenal an modernen Maschinen, das beeinflusst dann sehr diese Denke, dass, ja gut, wenn wir das beherrschen, dann müssen wir doch auch irgendwie den Himmel beherrschen können. Also man überträgt eigentlich diesen Fortschrittsglauben, diese Zeit auf die Atmosphäre. Und ich glaube, es sind dann drei Dinge, wo man das sieht. Das erste ist der Versuch, bestimmte Wetterphänomene, die man nicht haben will, zu eliminieren, zu zerstören. Und das erste ist der Nebel. Nebel will man nicht, okay, da macht man sich dann dran, dass man das zu eliminieren versucht. Das zweite ist die Hoffnung, Gewitter und Hagel kontrollieren zu können, also Schadensereignisse, eben die schlimm sind für viele Regionen, wo man denkt, gut, da können wir ansetzen, was machen. Und drittens gibt es dann auch frühe Überlegungen, wie man ganze elektrische oder atmosphärische Prozesse direkt auch manipulieren kann.
Bleiben wir kurz beim Nebel. Warum war Nebel so ein grosses Thema?
Ja,
das ist ja nicht störend.
Ja, aus heutiger Sicht nicht mehr, weil heute kannst du mit jedem Flugzeug durch Nebel fliegen, aber für den frühen Flugbetrieb war das ein großes Sicherheitsrisiko. In den 1920er, 30er Jahren gab es immer wieder Unfälle mit Flugzeugen, die im Nebel vom Kurs abkamen, gegen eine Bergwand prallten. Und ja, das war ein großes Problem. Und nicht nur jetzt in der zivilen Luftfahrt, sondern auch im militärischen Kontext. Und die Royal Air Force, die britische Luftwaffe, hat dann im Zweiten Weltkrieg sehr viel mit dem experimentiert, weil die flogen auch viele Einsätze über auch Gebieten, die wo Nebel sehr ausgeprägt war, über der Nordsee, über England, aber auch da Belgien, Niederlande, das sind alles Gebiete mit viel Nebelaufkommen. Und es gab dann diese sogenannten FIDO-Experimente. Und FIDO steht für Fog Investigation and Dispersal Operation. Also man untersucht und löst den Nebel auf. Und die Idee da war recht einfach. Man pumpt entlang einer Landebahn große Mengen Treibstoff durch Leitungen und zündet dann diesen Treibstoff an. Und so entsteht Hitze und die löst den Nebel auf. Und ja, der Punkt ist, das funktionierte tatsächlich. Also hunderte Flugzeuge, ja, konnten so auch bei ganz schlechter Sicht landen. Das heißt, ja, lokal, auf ganz kleinem, begrenzten, ja, Gebiet funktionierte das. Man konnte da das Wetter verändern. Und ist auch nicht so überraschend, dass dann solche Erfolge auch ein bestimmtes Denken erzeugen. Wenn das geht, ja gut, klar, warum nicht auch noch mehr? Oder
können wenn es im Kleinen geht, klar.
Genau, ja, wenn es im Kleinen geht, wieso auch nicht das Große?
Ja. Also wenn ich mit dem Flugzeug bis zur Landebahn komme und nicht vorher am Berg zerschelle, dann kann ich auch bei Nebel landen.
Ja.
Immerhin. du hast auch die Elektrizität erwähnt. Wie funktioniert das? Also wie kann ich mit Strom das Wetter beeinflussen? Das mit der Hitze leuchtet mir ein. Strom sehe ich nicht auf den ersten Blick, aber vielleicht bin ich da einfach nicht wie du naturwissenschaftlich gesegnet.
Ja, nein, das muss ich gleich vorausschicken. Ich muss diesen Teil ein bisschen abkürzen, weil ich mir die Theorien dahinter erschließen.
Was jammerschade ist, natürlich.
Die Theorien dahinter erschließen sich mir selber nicht. Aber ich glaube, man kann es so zusammenfassen. Viele Forscher glaubten damals, dass elektrische Ladungen eine zentrale Rolle spielen bei der Bildung von Wolken, Schnee oder eben auch Hagel. Und die Denke war dann, ja gut, wenn wir elektrische Felder beeinflussen, dann können wir vielleicht auch das Verhalten von Wolken steuern. Und es entstanden dann Versuche, zum Beispiel in den USA mit großen Metallgerüsten auf Feldern, durch die man dann Hochspannung jagte. Also da hatte man ein großes Gebiet, das man künstlich unter Spannung setzte und die Hoffnung war, gut, das beeinflusst jetzt eben zum Beispiel den Hagel, also die Bildung von Hagelstürmen, derart, dass dann kein Hagel mehr niedergeht. Aber ja, die Resultate da waren sehr dürftig, aber in den Medien der Zeit klang das spektakulär. Also da hatte man diese Schlagzeilen unter Forscher, Zähmen, Gewitter und so weiter. Mhm. Und ich hatte es vorhin schon von James Roger Fleming, der das sehr systematisch analysiert hat. Und der beschreibt diese Phase als Zeit auch des wachsenden Übermuts. Also das, man hatte diese Technik, die Fortschritte machte, aber das meteorologische Wissen, das war eher rudimentär. Und das gibt dann so ein Delta und man hat große Ambitionen. Ja. Und diese Experimente, die man dann auch macht, die verankern dann, auch wenn sie nicht sehr erfolgreich sind, die Vorstellung, dass die Atmosphäre ein Raum ist, in dem man handeln kann.
Das ist ja in der technikhistorischen Forschung spricht man ja oft vom Techno-Imaginären, also dem Überschuss, den Technologien kreieren, also die Vorstellungen, die Wünsche, die man in Technologien projiziert. Und mit diesen Experimenten ist das ja so ein bisschen ähnlich. Also man hat gewisse Erfolge, gewisse Dinge funktionieren und man malt sich dann aus, was man noch alles daran quasi gewinnen könnte.
Ja, wir werden nachher auch über den Kalten Krieg reden, wo dann wirklich auf großer Skala Dinge probiert wurden. Und ich glaube, aber in dieser frühen Zeit, da entsteht dieser ganze Fundus an Ideen, was man dann machen könnte, wenn man es nur versucht. Und letztlich, was die erste Zeit dieser Wettermacherei, glaube ich, sehr anschaulich zeigt, also diese ersten 100 Jahre, wo man das versucht, ist erstens die Vorstellung, dass man das Wetter technisch beeinflussen kann, die ist fest etabliert. Zweitens, die Medien haben das auch sehr verinnerlicht, dass sie Experimente, die von zum Teil zweifelhafte Qualität sind, aber die große Ambitionen verdeutlichen, dass sie die auch als Durchbrüche präsentieren, oft sehr euphorisch begleitet haben. Und ich glaube eben, das Dritte ist, dass die Atmosphäre wirklich zunehmend als ein Raum gesehen wird, den man gestalten kann. Nicht einfach ein Naturphänomen ist, sondern etwas, was der Mensch verändern kann. Und ich glaube, das ist dann das für alles, was im Kalten Krieg folgen wird.
Und über diese Zeit des Kalten Krieges, über die wahnwitzigen Manipulationsversuche des Wetters im Kalten Krieg, darüber sprechen wir nach einer ganz kurzen Pause. Wir hören uns gleich wieder. Bleibt dran.
Ja, Mirko, jetzt ist Pause und wir werden ja immer wieder gefragt, macht ihr wirklich eine Pause? Was tut ihr in dieser Zeit? Ist es einfach nur Show? Mirko, lass es uns auflösen.
Tada! Klar machen wir eine Pause. Wir erfrischen uns. Logo, oder? Wir hydrieren.
Yes.
Und zwar nicht mit irgendwas, weil wir wollen ja kein Bullshit trinken, oder? Vor allem mit viel Zucker, Zusatzstoffen, Chemikalien und all dem Scheiß. Und ich persönlich mag ja Wasser sehr, aber manchmal, ja, du weißt, muss es ein bisschen mehr sein.
Manchmal wird es langweilig und darum steht bei mir auf dem Tisch ein Eistee. Aber jetzt nicht Lipton oder irgend so ein Schwachsinn, sondern ein Eistee von Holy. Und Holy,
Holy,
das ist Eistee, wie er sein sollte. Echter Tee, zero Zucker, erfrischend und leicht und schmeckt einfach gut.
Ja, und weißt du, was das Beste dran ist, Alan? Mit Holy sind wir voll im Trend, weil mein Sohn, mein Jüngster, der ist ja passionierter Gamer und der folgt all diesen großen Streamers. Und von ihm weiß ich, Holy, ein absoluter Top-Brand. Also die schwören alle auf Holy und ich habe es versucht, habe mich durch das Starter-Set probiert und muss sagen, wirklich gutes Zeug. Und es gibt von Holy ja auch viel mehr als nur Iced Tea. Es gibt auch Milkshakes oder Energy-Drinks. Also da ist wirklich für alle was dabei. Und am besten probiert ihr es einfach aus. Also es gibt zum Beispiel ein Starter-Set Deluxe mit allerlei Geschmacksrichtungen drin. Ideal also, wenn ihr mal austesten wollt, wie zum Beispiel der Apple Alligator schmeckt, mein Lieblings-Energy-Drink.
Apple Alligator, großartig. Ja, um euch ein solches Starter-Set zu holen, geht ihr einfach auf weareholy.com. Wir setzen den Link auch in die Shownotes. Und dort könnt ihr mit dem Code GESCHICHTE10, alles groß geschrieben, 10% Rabatt erhalten auf eure Bestellung. Weareholy.com.
Und Alan, bevor es weitergeht, natürlich die Frage, hast du ausgetrunken?
Natürlich habe ich das und ich nehme gleich den nächsten.
Super, dann lass uns weitermachen mit dem zweiten Teil unserer Folge. Wir sind zurück in der zweiten Hälfte dieser Folge über die Wettermacher, über Verschwörungstheorien, Anti-Establishment-Erzählungen, über Wissenschaftsskepsis am Beispiel des Wetters. Eine erste Folge zu diesem Thema, die wir heute machen. Alan, wir sind stehen geblieben im Kalten Krieg, in einer Phase, in der sich Wissenschaft, Technik, Politik unglaublich rasant entwickeln, wo Flugzeuge leistungsfähiger werden, die Labore komplexer. Wer bringt in dieser Zeit, wir haben ja jetzt für das 19. Jahrhundert und das frühe 20. Jahrhundert von Figuren gesprochen, wer bringt in dieser Zeit des Kalten Krieges die Idee der Wetterbeeinflussung weiter voran?
Ja, wer, du hast nach wer gefragt, vielleicht müssen wir eher fragen, wo. Es gibt nämlich einen Ort, wo all dies zusammenkommt. Das ist ein Forschungslabor von General Electric, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dort arbeiten drei Männer zusammen, die eigentlich völlig unterschiedliche Talente haben. Der eine ist Vincent Schäfer, das ist ein so experimenteller Tüftler. Der zweite ist Irving Langmuir, das ist ein Nobelpreisträger. Der wird zu einer Art Motor von all dessen, was da in diesem Labor geschieht. Sehr selbstbewusst, ehrgeizig. Und der dritte, auch interessant, ist Bernard Vonnegut. Das ist der Bruder des späteren Schriftstellers, Kurt Vonnegut. Und der ist Chemiker. Und diese drei arbeiten zusammen. Vonnegut findet dann diese entscheidende Substanz, Silberiodid. Und was diese drei machen, ist der Grundstein für das, was wir eben heute Cloud Seeding nennen. Also das, was wir am Anfang auch hatten bei dieser Firma. Und das beginnt eigentlich mit einem Zufall, weil 1946 experimentiert Schäfer in einem Kühlraum, streut Trockeneis in eine übersättigte Wolke aus Wasserdampf und plötzlich bilden sich dann unzählige Eiskristalle und das wird dann so der sichtbare Durchbruch. Und Schäfer und Langmuir, die fliegen dann in eine natürliche Wolke, wiederholen das Experiment und merken, okay, es schneit. Also sie können da einen Effekt bewirken. Und es ist auch das wieder, oder? Es ist ein wissenschaftlich kleiner Effekt, aber wird medial riesig gefeiert. So Wissenschaft beherrscht den Himmel und so. Und das Problem ist, diese Versuche, die funktionieren unter nur, ganz bestimmten idealen Bedingungen.
Ja, Laborbedingungen.
Eigentlich Laborbedingungen, genau. Aber Langmuir und die anderen, die stellen das allgemeingültig dar. Und befeuern so auch von Anfang an diese Euphorie, die es dann gibt über dieses neu entdeckte Verfahren.
Und das ist natürlich auch politisch interessant, oder?
Ja, das ist sehr interessant. Wir sind ja jetzt im beginnenden Kalten Krieg. Wissenschaft ist ja auch ein Feld der Machtdemonstration. Und die Vorstellung, dass man das Wetter beeinflussen kann, das passt dann perfekt hinein. Und in den USA fragt das Militär, fragen die Geheimdienste sofort, okay, welche strategischen Möglichkeiten gibt's jetzt? Was kann man mit diesem Verfahren machen? Welche Gefahren, welche Vorteile? Und man experimentiert dann auch sehr schnell. Und 1947 gibt's ein Projekt namens Cirrus. Und das besteht darin, dass ein Flugzeug Trockeneis in den Randbereich eines Hurrikans streut. Und der Hurrikan, der ändert kurz danach auch seine Bahn. Heute weiß man, das war eigentlich ein natürlicher Kurswechsel, wie das ja Hurrikans immer wieder machen. Das ist ja bis heute sehr schwierig auch zu berechnen. Aber die Crowdseeding-Leute, Langmuir und die anderen, die deuten das als Erfolg. Und es ging dann ganz schnell ins Militärische rein. Es hat dann zum militärischen Programm geführt. Storm Fury, da wurden dann tatsächlich Hurricane-Experimente auch noch viel mehr mit dieser Brille gemacht. Und dann, ganz berühmt und auch wichtig, ist dann diese Operation Popeye. Und ja, das ist wirklich ein wichtiger Wendepunkt. Das ist das einzige Mal in der Geschichte eigentlich, dass Wetterbeeinflussung über längere Zeit dann auch systematisch militärisch eingesetzt wird.
Und was hat Popeye gemacht? Was war der Zweck dieser Operation? Musst du vielleicht ganz kurz ausführen?
Ja, Popeye bestand eigentlich daraus, dass zwischen 1967 und 1972, also etwa 5 Jahre lang, hat die US Air Force mehr als 2600 Einsätze geflogen über Vietnam, Laos und Kambodscha. Und diese Flugzeuge, die hatten Silberjodid an Bord und die haben das in Monsunwolken eingebracht. In der Hoffnung, dass man damit die Regenzeit verlängert.
Ja.
Und die Idee war, also eben Kontext ist, man ist im Krieg, oder mit den Vietcong, ist der Vietnamkrieg. Und die Idee war, wenn man die Wege dieses Ho Chi Minh-Pfads länger aufweichen kann, dieser wichtigen
Trampelpfade durch den Dschungel.
Ja, genau, strategisch sehr wichtig, dann wird es für die Nordvietnamesen da schwieriger, Nachschub zu transportieren. Das war eigentlich eine Art taktischer Einsatz. Also man verlangsamt da den Gegner auf dem Schlachtfeld, indem man ihm schlechtes Wetter schickt. Und die Wirkung, ja, die war vermutlich eher begrenzt. Man konnte vielleicht einzelne Niederschlagsereignisse verstärken, aber jetzt keine ganze Jahreszeit verschieben. Und trotzdem, das ist wichtig, auch für jetzt diese Thematik, die wir ja ganz am Anfang angeschnitten haben, warum glauben so viele Leute, dass das Wetter manipuliert wird? Diesen Einsatz gab es halt wirklich über 5 Jahre. Es war nicht nur Theorie, es war nicht nur ein Versuch im Labor, es war eine regelmäßige militärische Operation.
Aber wie wurde das öffentlich? Also ich kann mir mal vorstellen, dass solche Kriegseinsätze ja nicht unbedingt medial begleitet waren damals, dass man das auch geheim halten wollte. Wie ist es öffentlich geworden?
Zunächst war es eben gar nicht öffentlich. Popeye war streng geheim. Auch Kongressmitglieder, Verbündete der USA sollten davon nichts erfahren. Das Problem begann, als die Medien, die Washington Post und die New York Times waren es, ab 1971 begannen, Hinweise auf das Programm zu veröffentlichen. Und dann standen halt dann plötzlich diese Fragen im Raum. Also nutzt die US-Regierung das Wetter als Waffe? Ja. Welche Schäden sind dadurch entstanden? Wieso weiß der Kongress nichts davon? Und diese Fragen, die wurden auch nicht transparent beantwortet. Also nicht nur das Projekt selbst war schwierig, sondern auch die ganze Geheimnistuerei drumherum. Und es gab auch einen Auftritt des Verteidigungsministers dieser Zeit, Melvin Laird, der wurde da aufgerufen, Aussage zu machen, und er sagte zunächst, ja nein, das gibt's nicht, es gibt keine crowdseeding Einsätze in Vietnam. Und erst als später Dokumente auftauchen, die das Gegenteil zeigen, muss er sich entschuldigen. Und das ist auch so ein Moment, ja, massiver Vertrauensverlust natürlich. Auch ein Moment, wo viele denken, gut, wenn sie das verheimlicht haben, was dann noch, oder?
Was ist Ich glaube,
ist auch bis heute ein Baustein, auch wenn man sich so in diese Podcast, es gibt, wollte ich am Anfang eigentlich auch noch sagen, es ist auch interessant, wenn man sich mal so in diese Szene rein bewegt. Es gibt eine, wie ich ganz viele, zum Beispiel Podcasts, die gehen diesem Phänomen aber aus sehr verschwörerischer Optik nach. Also aus dieser amerikanischen Rechten ist das ein ganzes Unteruniversum, so diese Beschäftigung mit dieser Weather Control und so. Ja. Und dort kommt das dann natürlich immer als Beweis dafür, dass hey, es gab ja, die Regierung hat uns ja schon mal belogen, und das hat sie auch damals, mit dieser Geschichte, dieser Operation Popeye.
Okay. Und abgesehen von Vertrauensverlust und der Tatsache, dass es diese Einsätze gab, diese 2600 hast du gesagt, gibt es konkrete Folgen auch dieser Einsätze, also Schäden, humanitäre Auswirkungen, politische Auswirkungen vielleicht?
Es ist, also politische ganz sicher, vielleicht zum Konkreten, das ist eben auch ein bisschen umstritten. Es gibt Hinweise, dass einzelne Einsätze zu lokalen Erdrutschen beigetragen haben, aber es ist schwer nachzuweisen, ob das dann direkt durch Cloud Seeding geschah. Aber ich glaube, das Grundproblem ist, dass das moralische Problem, das war die direkteste Folge, glaube ich. Darf man Wetter gezielt manipulieren, wenn Menschen davon betroffen sind? Und darf man es tun, auch ohne, dass man das jemandem sagt? Und du hast jetzt gefragt nach den politischen Auswirkungen.
Ja.
Die ist eben schon sehr groß, weil das hat damals etwas ausgelöst, was wir heute eigentlich fast nicht mehr so uns gut vorstellen können. Aber es gab dann diese Angst vor einem neuen Wettrüsten, nicht nur eben bei Atombomben und U-Booten und Langstreckenraketen und so weiter, sondern beim Wetter. Und die USA, die fürchteten, dass die Sowjets ähnliche Programme entwickeln könnten. Und vielleicht sind sie auch schon weiter, können mehr als wir und so weiter.
Schicken uns Stürme und.
Ja, zum Beispiel war Regen eine ganz konkrete Angst. Und es gibt auch Geheimdienstberichte aus der Zeit, wo steht, dass das sowjetische Forschungsprogramm 6-mal so groß sei wie das amerikanische. Ob das stimmt oder nicht, unmöglich eigentlich zu beurteilen. Aber die Angst war sehr real. Und ist auch interessant, gerade auch weil wir heute ja wieder in einer Zeit der Aufrüstung sind. Es gab dann auf beiden Seiten, also bei beiden Supermächten, die Einsicht, gut, wenn wir hier jetzt weitermachen, dann gerät das außer Kontrolle. Und das führte dann zum sogenannten NMOD-Vertrag. NMOD steht für Environmental Modification Convention. Und das ist eine Konvention, ein Abkommen, ein internationales, das 1977 verabschiedet worden ist von 78 Staaten. Und dieses Abkommen verbietet großflächige, langanhaltende oder schwere künstliche Umweltveränderungen für militärische Zwecke. Also schon interessant, worauf sich da die Staatenwelt geeinigt hat. Wichtig auch, kleine zivile Projekte wie Cloud Seeding, so im eben Landwirtschaftskontext und so weiter, das bleibt erlaubt, das war den USA sehr wichtig. Aber Wetter als Waffe, das war seitdem
ist geächtet.
Ja.
Okay. Ja. Das heißt, Popeye war nicht in dem Sinne der erhoffte militärische Game Changer, aber sehr wohl ein politischer Schlüsselmoment.
Ja.
Und du hast es jetzt sehr schön ausgeführt, so diese rund 100 Jahre bis zu diesem Moment, vielleicht ein bisschen mehr, bis zum Ende der 70er Jahre. Die Wetterbeeinflussung hat Grenzen, also Cloud Seeding funktioniert manchmal ein bisschen, oft nicht. Und die ja durchaus auch großen militärischen Hoffnungen, die mit diesem Wettermachen verknüpft sind, die haben sich nicht erfüllt. Wie kommt man denn jetzt überhaupt auf die Idee, dass man das ganze Klima beeinflussen könne? Also das ist ja dann nochmal um ein Vielfaches komplizierter und es hat bereits auf, sagen wir mal, lokaler Anwendung nur mäßig funktioniert. Also wieso hält sich diese Idee?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, es lässt sich natürlich nicht erklären, ohne die Dringlichkeit und das Gefühl von wachsender Dringlichkeit, das entsteht, als dann in den 1960er, in den 70er Jahren wissenschaftlich immer klarer wird, es gibt diesen Klimawandel und später wird dann ja auch immer klar, er ist menschengemacht, beschleunigt sich. Man merkt ja dann auch schon gegen das Ende des 20. Jahrhunderts recht klar, dass auch die politischen Entscheidungen, die getroffen werden, wahrscheinlich zu langsam greifen. Und in dieser Lage entsteht dann so die Idee einer Art Notfalloption, so einer technologischen Rückversicherung für den Fall, dass das halt nicht reicht, dass man die Emissionen reduziert. Und auch da gibt's kann man seinen Wendepunkt ausmachen. Und ich würde sagen, das ist 2006, weil das ist das Jahr, wo der Atmosphärenchemiker und Nobelpreisträger Paul Crutzen einen Aufsatz veröffentlicht. Und der verändert diese Debatte. Und Crutzen argumentiert in seinem Aufsatz, man müsse jetzt theoretisch erforschen, wie sich bestimmte Chemikalien, also er spricht von Sulfaterosolen, in der Stratosphäre auswirken würden. Also sind das winzige Partikel, die einen Bruchteil des Sonnenlichts streuen könnten und damit eigentlich eine geringe Abkühlung erreichen würden. Und jetzt wichtig, diese Crutzen, der findet, das ist jetzt nicht der Plan A. Der sagt, das ist ausdrücklich eine Notfallmaßnahme, also kein Ersatz für Klimapolitik, aber wenn man vielleicht ihn paraphrasieren würde, würde ich sagen, ja gut, wir müssen wissen, wie das funktioniert, falls wir eines Tages mal keine andere Option mehr haben. Und dieser Aufsatz eröffnet auch dann in so Fachkreisen eine Tür, die vorher noch ja nicht sehr weit offen war, nicht? Und nach Crutzen nimmt die Forschung Fahrt auf, aber jetzt auch nicht so eben wie jetzt das zum Teil dann dargestellt wird in gewissen verschwörerischen Kreisen. Die meisten arbeiten sind Modelle, Simulationen, Dinge, die man rechnet und dann auch Laborversuche. Das heißt, es gibt eigentlich keine echten, jetzt großen Experimente und schon gar keine, die die globale Temperatur beeinflussen können. Aber man untersucht, wie sich wenige Gramm Partikel verteilen, auch wie sich kleine Tropfen verhalten. Und das ist eigentlich so physikalisch gesehen nicht mal so heikel. Das Problem ist dann die Politik. Weil da gibt es dann natürlich große Vorbehalte. Und ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, wenn ein Land zum Beispiel Partikel in großer Höhe irgendwo einbringen würde, könnte ja ein anderes Land sofort sagen, hey, ihr verändert auch unser Wetter. Und genau darum, glaube ich, sind auch viele Staaten sehr vorsichtig und auch die Governance-Fragen, die sich da rund um dieses, eben, da reden wir jetzt von Geoengineering drehen, die sind dann nochmal heikler, oder? Also wer entscheidet, wer trägt Verantwortung, auch wer könnte da betroffen sein? Ja, das ist so. Das ist
weil
das
natürlich global.
Genau.
Ja. Und wie hängt die Notfalloption von Crutzen mit der Geschichte zusammen, die du vor allem bisher erzählt hast? Also, wenn du das einordnen musst.
Ich würde jetzt wieder James Roger Fleming zitieren, den amerikanischen Historiker, der sich sehr befasst hat mit dieser Geschichte. Und der sagt halt, was heute Geoengineering heißt, ist eigentlich nur der dritte große Zyklus derselben alten Erzählung. Also der erste Zyklus, das waren diese Regenmacher im 19. Jahrhundert.
Die Bombenschüsse.
Die Bombenschüsse und
muss und sich wiederholen.
Und die San Diego-Überschwemmer und so. Genau. Der zweite Zyklus waren die militärischen Hoffnungen, vor allem im Kalten Krieg, Popeye und so weiter. Und das Geoengineering ist dann so der dritte Zyklus. Also die Idee, dass man das Klima stabilisieren kann. Und Fleming sagt dann auch, was alle drei Zyklen verbinden, ist das Muster, dass wir viel mehr versprechen, als wir wissen und dass wir weniger wissen, als wir hoffen. Also es gibt diese Deltas. Und ich meine, ja, es ist auch so, dass diese Geoengineering-Geschichte, das ist schon so, da gibt es ganz viel seriöse Forschung, die auch sehr genau auf Risiken hinweist, die damit verbunden sind. Und andererseits gibt es in gewissen Ecken auch einen politischen Wunsch, eine Hoffnung, ist ja auch ein bisschen verständlich angesichts des Klimanotstands, dass sich das vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so kompliziert, vielleicht können wir das ja machen und das Klima wirklich so beeinflussen, dass es sich nicht mehr so stark erwärmt. Und ich glaube, dazwischen dann irgendwo gibt es dann eine Öffentlichkeit, die wahrscheinlich gar nicht richtig beurteilen kann, was dann möglich ist, was nicht. Und auch das ist dann wieder so ein Nährboden für Missverständnisse, um nicht gleich wieder das Verschwörungswort in den Raum zu werfen. Und ich glaube, letztlich sind es drei Dinge, die da zusammenkommen. Und zwar ziemlich genau in dieser Reihenfolge. Erstens hat man reale Versuche. Eben, haben wir jetzt gesehen, Menschen wissen, dass Regenmacher existiert haben, dass es diese Leute gegeben hat, dass General Electric Wolken geimpft hat, dass diese militärischen Projekte gab. Zweitens, die Wirkung all dieser Geschichten, die wurde immer wieder überschätzt. Es gab eben zum Teil lokale Effekte, aber hatte nicht immer was überhaupt damit zu tun und so weiter, aber man hat es überschätzt. Aber es hat das Bild halt erzeugt, eigentlich kann man das. Also die Mittel haben wir. Ja. Und das Dritte, eben haben wir jetzt auch schon angeschnitten, mehrfach, ist die Geheimhaltung, zumindest in diesem militärischen Kontext. Ich glaube, das ist dann schon auch der stärkste Treiber für das heutige Misstrauen auch und für diese verbreitete auch Angst vor dieser Wetterkontrolle. Mhm. Dass halt Programme wie Popeye verheimlicht wurden. Und wenn dann irgendwie in Texas so eine Flut niedergeht und zwei Tage vorher ist eine kleinzeitige Firma mit einem Flugzeug durch diese Wolken geflogen, da ist dann der Sprung nicht so weit.
Ja, klar. Aber das würde auch im Umkehrschluss, oder das würde auch bedeuten, dass diese Verschwörungserzählungen, diese Vermutungen, Mutmaßungen dann eigentlich weniger von der Technologie selbst leben, als eben von diesem Gefühl, es wurde nicht alles gesagt, es werden Dinge verheimlicht, es gibt geheime Programme. All diese Dinge, welche realen Technologien dahinter stecken, ist ja dann im Endeffekt sekundär.
Ich glaube schon. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum jetzt das heute auch wieder so diese Konjunktur hat, dieses Misstrauen. Die Technik ist fast zweitrangig. Ich glaube, wenn man es historisch anschaut, ist es irgendwie erklärbar, weil die Fantasie über die Macht dieser Wettermacher ist eigentlich größer als ihre tatsächliche Macht. Aber es ist halt sehr langlebig und eben wir sind in einer Zeit, wo der Klimawandel echte Extremereignisse erzeugt. Gleichzeitig diskutiert man auch diese sehr ambitionierten technischen Lösungen. Das trifft sich irgendwo und es vermischt sich dann ja auch alles. Wetter, Klima, Cloud Seeding, Geoengineering. Und ich glaube, das ist letztlich das, was ich faszinierend gefunden habe an dieser Episode auch in Texas. Sie zeigt halt, wie ein kleiner Eingriff dazu einer großen Erzählung werden kann, weil es halt eben auf all diesen Dingen basiert und wie leicht sich dann diese Erzählung auch verselbstständigt.
Ja, und das ist ein prima Schlusswort, weil diese Episode, die zeigt ja auch, dass man verstehen muss, woher eben diese Ideen kommen, was die Geschichte dahinter ist und wieso das eben heute noch so mächtig ist oder wie es dazu kam, dass sich diese Idee dermaßen verselbstständigt hat. Und Alan, das ist natürlich ein prima Punkt, um unseren Claim auch nochmal zu untermauern. Wir sehen überall Geschichte und Geschichte erklärt uns auch für die Gegenwart ganz viele Dinge, liefert Muster. Insofern Bildungsauftrag erfüllt, würde ich sagen. Für euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked uns, teilt uns, erzählt es euren Freundinnen und Nachbarinnen. Wir freuen uns immer über Feedbacks. Ihr könnt uns schreiben, podcast@überallgeschichte.info. Und wenn ihr uns so gut findet, dass ihr uns unterstützen wollt, dann findet ihr auf unserer Webseite einen Support-Bereich. Da könnt ihr uns eine kleine Spende hinterlassen. Ihr findet uns auch auf Steady. Da haben wir ein Profil eingerichtet. Da könnt ihr ebenfalls Teil werden unserer Community. Wir freuen uns auf euch und wir freuen uns auf die nächste Folge, auf Teil 2 dieser Miniserie über Wissenschaftsskepsis, Verschwörungstheorien und Establishment-Kritik. Bleibt dran, wir freuen uns. Bis dann. Macht's gut.
Bye-bye.